Sehr geehrte Damen und Herren, ja, der Kepler-Salon ist ja berühmt für seinen pünktlichen Start. Und das tun wir auch heute. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserem heutigen Thema. Heute geht es um die Kepler-Universität Linz. Es geht darum, wie diese Universität, unsere Universität, wenn ich so sagen darf, im internationalen Ranking dasteht und wie sie vielleicht dieses Ranking verbessern kann. Denn es heißt immer wieder, wir sind da zu weit hinten. Mein Name ist Klaus Buttinger. Ich freue mich, heute hier Gastgeber zu sein. Ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, Wissenschaftsredakteur und freue mich ganz besonders, hier heute Wolfgang H. Güttel zu haben. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Er ist Universitätsprofessor am Institut of Human Resource and Change Management an der Johannes Kepler Universität Linz und Dean sowie Co-Geschäftsführer der LIMAC Austrian Business School. Und wir werden mit ihm heute darüber diskutieren, wie dieses Ranking aussieht und wie man es verbessern kann. Herr Professor Güttel wird uns ein kleines Einführungsstatement geben und anschließend gehen wir sehr rasch in die Diskussion, hat er mir versprochen. Also dann sind Sie dran. Jetzt aber bitte, Herr Professor Güttel.
Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Sie sehen, wir haben keine PowerPoint-Slides vorbereitet. Vorab möchte ich noch entschuldigen, während da die letzten Gäste reinkommen, meine Kollegin Tina Ambos, die ist leider krank geworden. Wie nennen Sie das hier so schön? Das Kälbchen?
Das Merzenkörperl, das verspätete.
Merzenkörperl.
Hat dir zugeschlagen.
Sonst hätten wir das gern zu zweit gemacht, quasi als neue Gesichter der Managementinstitute an der Johannes Kepler Uni. So habe ich das Vergnügen, das allein zu machen, aber ich hoffe, dass ich in Ihrem Sinne da durchwegs manches erzählen kann. Vielen Dank auch Bernhard Wolfschütz, der quasi den Kontakt gelegt hat, und wir sind dann mit Iris Meyer zusammengesessen und haben so überlegt, na, was könnten denn Themen sein, und eins lernen wir, die hier neu sind, Tina Ambos seit Anfang 2010, ich seit Ende 2009 an der Uni, das kannten wir eigentlich von anderen Institutionen viel weniger. Mit welcher Erwartungshaltung man eigentlich auf Professoren zugeht, nämlich mit einer sehr starken Erwartungshaltung, dass wir quasi Berater sind für die Wirtschaft. Und das hat uns irgendwie immer so ein bisschen gewundert, nicht, dass wir es nicht gern sind. Ich war ja früher bei meiner akademischen Karriere auch Berater. Aber es war ein kleines Unterscheidungsmerkmal zu unseren anderen Erfahrungen. Und das Zweite ist, dass hier immer wieder im Kepler-Salon ja Gäste eingeladen werden, die so aus der Forschung berichten, und wir haben so eine Mischung draus gemacht. Wir haben gedacht, wir erzählen mal, was wir machen und warum wir das eigentlich tun und welchen institutionellen Druck wir sind, von Rankings der Institution, von Rankings unserer Forschungsleistung, anhand welcher Kriterien wir überhaupt bewertet werden und warum dann vielleicht unsere Verwunderung entsteht. Und dann würde ich sagen, wir machen auf, was könnte die JKU eigentlich tun, die bei Rankings in der Regel nur nicht vorkommt. Wobei ich einschränken möchte, das gilt vor allem für den Bereich, wo ich mich kompetent fühle, die BWL oder noch konkreter die Managementforschung. Es mag sein, dass in anderen Bereichen der JKU, die Technik zum Beispiel, ist da ganz explizit angesprochen, Bereiche wunderbar funktionieren, die in ihren Feldern schon recht gut oder sehr gut unterwegs sind. Vielleicht auch deswegen, weil sie sehr angewandt forschen können. Das ist in der Managementforschung halt irgendwie kaum mehr möglich. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, welche Rankings da so durch die Gegend geistern, dann sind eigentlich zwei Rankings immer wieder in den Medien, eins aus Asien und eins aus Europa. Das eine ist ein Ranking aus Shanghai, das sehr prominent ist, das war vor, glaube ich, ein, zwei Monaten in den Medien. Österreichische Universitäten kommen dort auf den Plätzen 200 fortfolgend vor. Das ist eigentlich meistens nur die Uni Wien, ab und zu eine technische Uni, und ich glaube Innsbruck war manchmal so in den letzten 400er Plätzen. Manchmal ist dabei, manchmal ist nicht dabei. Die JKU sieht man dort gar nicht. Die üblichen Verdächtigen sind halt vor allem amerikanische Hochschulen, manche englischsprachigen, also englischen Universitäten. Aber wir sind deutschsprachigen Raum, wo wir mit der JKU dazu zählen, wir kommen dort in der Regel nicht. Also deutschsprachige Unis, wenn die unter die 50 sind, dann ist das eh schon richtig sensationell. Warum ist das so? Nach was? Ich habe mal rausgesucht, die die Kriterien. Qualität der Ausbildung wird beispielsweise gemessen an der Qualität der Alumni, das heißt der Absolventen der Universität, wie viele von denen Nobelpreise oder sonstige hoch dekorierte Preise gewonnen haben. Das zählen 10%. Das haben wir hier nicht. Wir sind eine junge Uni, wir sind Mitte der 1960er Jahre gegründet worden. Und das wird sowieso noch lange brauchen, bis eine Kultur der Forschung entsteht. Also da haben wir kaum eine Chance. Qualität des Personals, quasi wie viele Nobelpreisträger habe ich denn an meiner Universität? Das ist hier auch etwas eingeschränkt. Und wie häufig werden eigentlich unsere Forscher zitiert? Das ist okay an alten Universitäten, wo ich immer wieder eine Forschungstradition habe, auf die zurückgegriffen wird. Also zitieren heißt, ich weiß nicht, wie vertraut sie mit der akademischen Welt sind. Wenn wir was publizieren, dann publizieren wir in der Regel in Fachzeitschriften, in einer Sprache, die eigentlich nur unsere Kollegen verstehen, im engsten Feld. Und unsere Communities sind eigentlich recht klein. Wenn wir uns so weltweit treffen, dann sind es so manchmal nur 50, manchmal sind es so 200-300 Personen. Wir treffen uns global, aber eigentlich immer dieselben Leute. Also ich fahre jetzt am Mittwoch nach Valencia, wo ich Iris Meyer vielleicht zufällig treffen kann. Für die kleine Gruppe arbeitet man eigentlich. In der wird eine erste Qualitätskontrolle gemacht, denn jeder Beitrag, der von uns verfasst wird, durchläuft ein Blindbegutachtungsverfahren. Das heißt, Fachkollegen lesen und bewerten den Aufsatz, ohne dass sie uns kennen, ohne dass sie den Autor kennen und geben Rückmeldung der Zeitschrift. Und bei den Top-Zeitschriften ist die Ablehnungsquote zwischen 95% und 99%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man reinkommt, ist eher bescheiden. Es erleichtert natürlich, wenn man von einer guten Institution kommt, und es erleichtert natürlich, wenn man in einem Netzwerk drinnen ist. Amerikanische Netzwerke sind recht gut und amerikanische Institutionen, wenn Editoren sehen, Harvard University, fein, MIT ist auch bekannt und so weiter. Das ist schon hilfreich. Das haben wir hier nicht. Also drum, Qualität des Personals. Wir haben erstens keine Nobelpreisträger und unsere Forschungstradition und das Forschungsnetzwerk ist halt bescheidener. Somit werden wir auch, kommen wir nicht so oft rein, somit werden wir nicht so oft zitiert, vor allem wenn wir jung sind. Bis wir alt geworden sind und zitiert werden, profitiert hoffentlich die JKU davon, aber das wird noch einiges Zeit brauchen. Denn im deutschsprachigen Raum war bis zu der Generation, die uns vorangegangen ist, Reber, Böhnisch, das Buch, das zentrale Medium, aber das Buch ist nirgends zitiert worden, das Buch war deutschsprachig, das hat niemand in der internationalen Community verstanden. Entsprechend kennt man Böhnisch und Reber außerhalb von Oberösterreich eigentlich gar nicht und international schon gar nicht. Also es braucht Jahre oder Jahrzehnte, bis man da Reputation aufbaut, und das sind 40% Qualität des Personals, das ich an der Uni habe, die zählen. Also auch da kann man nicht sonderlich punkten. Die aktuelle Forschungsleistung, wie viele Publikationen in führenden wissenschaftsübergreifenden Zeitschriften Science und Nature erzielt als Institution und wie viele Publikationen im Web of Science, das ist so, wo der Impact Factor errechnet wird, publiziert werden, das sind auch 40%. Aber das hängt schon eher mit unserer Forschungsleistung ab. Und da sind wir, glaube ich, jetzt, wenn wir noch Giuseppe Del Mestre als Dritten in den Management-Instituten neu zählen, durchwegs gut unterwegs. Also wir publizieren schon, um dort auch reinzukommen, und haben einigermaßen Resonanz. Aber das ist verglichen mit Spitzenuniversitäten natürlich etwas schwächer. Was ja auch daran liegt, dass wir in der Regel im deutschsprachigen Raum 8 Semesterwochenstunden Lehre haben. Das hört sich jetzt trivial an, 8 Semesterwochenstunden, Mai, ein Tag in der Woche. Aber mit Vor- und Nachbereitung ist das meistens ein bisschen mehr. Wir haben deutlich mehr administrativen Aufwand, weil wir kleine Institute führen. Und wenn ich dann meine Kollegen jetzt treffen will in Valencia ab Mittwoch, ja, die haben entweder gar keine Lehre oder eine Semesterwochenstunde oder eine Stunde überhaupt im Jahr, also die widmen sich nur der Forschung und nur dem Publizieren. Und das sind 2-3 Tage mehr, wo die pro Woche Zeit haben, Forschungsergebnisse zu produzieren. Auch klar, dass wir im deutschsprachigen Raum da ein bisschen hinten nachhängen und somit nicht so oft in diesen Top-Journals vertreten sind. 40% und 10% Größe der Institution, gut, das ist ein die Uni Wien wird davon profitieren mit im Moment, glaube ich, so 45.000 Studenten. Das zweite Ranking, das immer wieder in den Medien ist, ist von der Times, Higher Education. Da habe ich 30%, da ist wenigstens die Lehre mal gewichtet, könnte man sagen, jetzt kommen wir in der Nähe, wo irgendwie europäische Verhältnisse eine Rolle spielen. Lernumgebung, wenn Sie sich dann aber in Erinnerung rufen, wie Universitäten derzeit von den Zeitungen kommentiert werden, mit Ansturm und Zugangsbeschränkungen, Ressourcenknappheit, das fällt jedem Gutachter eigentlich auch auf, dass wir die Ressourcen nicht haben für die Leute, die wir zulassen oder umgekehrt die Selektion nicht so machen können für die wenigen Ressourcen, die wir haben. Also wir machen mit wenigen Ressourcen auf für alle, haben dann im Prinzip, wenn man das jetzt runterbricht, 6 Semester Bachelor, 2 Semester Selektion. In den 2 Semestern prüfen wir die Studenten raus, weil die Kapazitäten dahinter nicht da sind. Dann haben sie 3 Semester Zeit, richtig zu studieren, was uns auch Spaß macht. Dann gibt es 1 Semester Zeit, wo sie die Bachelorarbeit schreiben. Dann sind sie aus dem Bachelor draußen, eigentlich mit 3 Semester Studium. Was dann Qualität rauskommt, können wir nachher auch diskutieren. Dann machen wir dasselbe nochmal beim Masterstudium. Wir brauchen wieder eine Eingangsphase, wenn wir wieder den offenen Zugang haben. Prüfen somit 1 Semester quasi raus, anstatt dass wir intensiv in Kleingruppen mit ihnen arbeiten. Haben dann wieder 2 Semester Studium und dann 1 Semester Masterarbeit, also die 2. Diplomarbeit, wenn man so will. Also im Endeffekt 2 Semester Masterstudium und 3 Semester Bachelor, 5 Semester, wo sie wirklich studieren, bei Kosten für 10 Semester, wenn sie im Idealdurchlauf durchlaufen. Vielleicht passen manche Ideen des angloamerikanischen Systems nicht zur Logik der Rahmenbedingungen in den deutschsprachigen Ländern. Aber das ist nicht nur bei uns hier so an der JKU, das sei explizit gesagt, sondern trifft eigentlich weitgehend alle deutschsprachigen Universitäten in einem ähnlichen Ausmaß. Was längerfristig sicher zu Korrekturen führen wird, kurzfristig müssen wir damit leben. Also Lernumgebung, die ist zum Teil halt nicht optimal, weil wir die Möglichkeiten gar nicht bieten in der intensiven Betreuung, dass wir uns um unseren Nachwuchs für die Wirtschaft, aber genauso akademischen Nachwuchs nicht so kümmern können, wie wir das eigentlich gern tun würden und wie das an der LIMAC beispielsweise ausleben kann, wo wir optimale Bedingungen haben. Da haben wir die kleinen Gruppen, da haben wir 15er, 20er Gruppen. Das ist eine ideale Umgebung für die Reflexion, für die Diskussion über Inhalte. Da können wir andocken. Wenn ich vor 150 was erzähle, in einem Stil, wie man das vor Jahrhunderten schon erzählt hat. Ja, das ist halt suboptimal. Auch im Master, dass wir im Master nicht kleiner machen können. Wenigstens dort mit Kleingruppen arbeiten, das ist der Ressourcenfrage geschuldet. Aber das ist ein Drittel, dass wir da wieder nicht gut abschneiden. Forschung, Output, Reputation, ein weiteres Drittel, also 30%, ähnlich wie zuvor gesagt. Das haben wir halt nicht so vorn. Zitationen, also der Impact unserer Forschung wieder in den Top-Zeitschriften, weitere 30%, auch da gilt das zuvor Gesagte. Die Zusammenarbeit mit der Industrie wird dort gesehen, aber mit stolzen 2,5% bewertet. Also das ist vielleicht etwas, das ist ein Anerkennungspreis, könnte man sagen. Und dann die Internationalität sowohl der Mitarbeiter als auch der Studenten mit 7,5%. Ist gut, da kann man durchwegs drüben noch was arbeiten, aber das ist auch quasi eine bessere Anerkennung. Aber auch 90% sind Lehre, wo wir suboptimal unterwegs sind und davon 60% trifft die Forschung, wo es auch noch viel gibt. Und je mehr wir lernen und je mehr Lehrbelastung da ist, auch mit den riesigen administrativen Rattenschwänzen, desto weniger Zeit können wir konzentriert in Forschung stecken, desto weniger Zeit haben wir auch unseren wissenschaftlichen Nachwuchs zu entwickeln, der uns alle lange in der Forschungsarbeit unterstützt. Wenn man jetzt die 2 Rankings hernimmt, glaube ich, verwundert es nicht, dass österreichische Universitäten oder deutschsprachige Universitäten nicht ganz oben stehen. Das Komische ist halt, dass wenn man das in den Medien oft so liest, meistens ist es eine eher kleine Notiz, dass halt nicht dabei steht, was dann die Kriterien anhand wir gemessen werden. Da heißt immer, wie schlecht sind wir. Ja klar, das stimmt schon. An den Kriterien gemessen gibt's viel zu tun. Aber einiges sind Rahmenbedingungen, die man berücksichtigen müsste, und einiges ist sicher eine Hausaufgabe, die wir an der Johannes Kepler Uni erledigen müssen. Und dazu gibt's eines gehört dazu, Rankings haben Vor- und Nachteile, Akkreditierungen, also die Prüfung der guten Praxis, die Universitäten genauso trifft, gibt es auch ambivalente Zugänge, genauso Zertifizierungen, ISO und ähnliches. Für manche Unternehmen ist gut, für andere ist schlecht. Bei Universitäten ist es halt auch ähnlich. Da gibt es beispielsweise die von Wirtschaftskammerpräsident Leitl immer zu Recht, wie ich finde, eingeforderte EQUIS-Akkreditierung, die uns gute Praktiken liefern würde als Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Also das ist nur für Wirtschaftsfakultäten oder Wirtschaftshochschulen gedacht. Sind ungefähr 130 akkreditiert derzeit. Und wenn man das so anschaut, was man zu bieten hätte, dann bräuchte es mal irgendwelche klaren Strategien der Universität oder der Fakultät, klare Governance-Strukturen, wie man Forschung, wie man Lehrprogramme plant. Und wenn man dann anschaut, wie das in der alten Tradition vonstatten gegangen ist, dann haben wir da einen gewissen, vorsichtig ausgedrückt, Nachholbedarf. Auch wie die Lehrprogramme designt sind und wie sie zusammenhängen, das darf nicht zufällig sein oder auf Initiative von Einzelnen, sondern das müsste ein kohärentes Set sein. Die Studenten sollten ausgewählt sein, wir sollten ein klares Anforderungsprofil haben, es sollte klare Überlegungen dahinter stehen, was die Studenten und Studentinnen mitnehmen, wenn sie das beendet haben, und auf Basis der Kriterien sollten wir vorne selektieren in irgendeiner Form. Tun wir nicht, tun wir in einer Eingangsphase, und das ist bei der WU, die EQUIS akkreditiert ist und sicher eine Blaupause ist, halt immer wieder Diskussionspunkt, dass Universitäten in Österreich bei der Selektion der Studenten nicht gut genug auswählen können. Für beide Seiten. Wenn ich das Falsche studieren kann, nur weil der Zugang gratis ist, dann bin ich vielleicht auch nicht so committed zu meinem Gegenstand oder zu meiner Universität. Also dass man da zielgerichtet auswählt, würde ja die Ressourcenfrage natürlich entspannen. Es sollten internationale Studenten sein. Unser Selbstverständnis, also Dina Ambos und Giuseppe Del Mestre, ist auch, dass wir die JKU quasi als Magneten positionieren wollen, dass möglichst gute Leute herkommen, möglichst gute Studenten, möglichst gute Professoren und Mitarbeiter, weil das ist ja das eigentlich, was wir für die Wirtschaft liefern. Nicht so sehr jetzt unsere beraterische Expertise, da gibt es eh die DIMAG, das ist gut, aber wir müssen gute Leute herkriegen, nicht quasi das, was da ist, jetzt gut ausbilden, das ist auch ein Aspekt, sondern die profitieren am meisten, wenn gute Leute da sind, wenn das Anspruchsniveau steigt, wenn gute Diskussionen da ist, wenn ein Wettbewerb zwischen den Studenten da ist. Und dass man da viel stärker ausstrahlen muss, Summer Universities und ähnliches initiieren muss, das ist Hausaufgabe für uns an der JKU. Also da gibt's genauso wie bei der Strategie Chaos Rede, beim Lehrprogramm. Die Fakultät sollte international sein, sprich die Professoren und Mitarbeiter. Auch da, glaube ich, haben wir einen ziemlichen Nachholbedarf, wobei man mit Giuseppe Del Mestre jetzt in unserem Kreis wenigstens einen Italiener haben, und Dina Ambos war viel in England, die war in England, Deutschland, Italien, also wir sind eh herumgekommen und das verbreitet schon den Kreis, aber das braucht nur einige Zeit, dass wir ein entsprechendes Programm bieten können, was divers ist in unseren Hintergründen. Es sollte eine klare F&E-Strategie geben, also richtige Forschung- und Entwicklungsstrategie, gibt's gar nichts diesbezüglich. Es wird Papier produziert, das aber relativ einen geringen Einfluss auf unsere Forschungsaktivitäten hat, vorsichtig ausgedrückt. Executive Education, da sind wir mit der LIMAG sicher gut unterwegs mittlerweile. Beitrag für die Gesellschaft, das ist ein wichtiger Punkt, da wenigstens das Europäische wertgeschätzt wird. Ressourcen und Administration, auch die Ressourcenfrage ist ein Thema, wo wir besser werden könnten, Budgetzuteilungen, kompetitive Budgets, Internationalisierungsstrategie, glaube ich, eine große Baustelle. Wir schreiben immer aus also wenn ich an der WU gegangen bin, beim International Office vorbei, das war wie ein Reisebüro. Sie haben da auswählen können aus weltweit unglaublich vielen Destinationen. Es hat jede Menge Summer Schools gegeben. Und unlängst hat mir eine Kollegin, mit der in Kiew war, gefragt, na, was habt ihr für Summer Schools in Linz? Und dachte, interessant, dass wir noch nicht unterkommen. Wir wollten welche machen. Dann angerufen, eine Mitarbeiterin, die hat dann sehr schlau gemacht. Naja, schätzen Sie mal, wie viele Summer Schools es gibt. Genau, keine. Gut, auch ein Thema. Bitte? Bei den Sprachen mag sein. Jedenfalls, da bin ich auch nicht sicher, was das ist. Also sie hat.
Entschuldigung. Wir diskutieren dann ein bisschen später und reichen dazu dann die Mikrofone, weil sonst haben wir diese Aufnahme nicht auf Band und die gibt's ja dann auf unserer Webseite vom Kepler Salon zum Herunterladen oder zum Nachhören und wir wollen unseren Hörern dieses Vergnügen der Fragestellung nicht vorenthalten. Bitte.
Super, also wenn es Ansätze gibt, jedes Pflänzchen ist willkommen, das ist nichts Großartiges zum Aufsetzen, aber das dann braucht zwar Initiativen, da war Reber durchwegs der Zeit weit voraus, aber das ist irgendwie ein bisschen aus dem Blick geraten. Unternehmensbeziehungen, da sind wir durchwegs, glaube ich, gut. Dann ein paar spezifische, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, wie machen das die Briten, die schauen überhaupt nur auf die Forschung, Research Assessment Exercise, Publikationen, Forschungsumfeld, Reputation, also Preise, Anerkennungen, Mitgliedschaften in Boards. Was kann man machen, um Forschung zu bewerten, um jetzt reinzugehen? Der häufigste Indikator ist der Impact Factor, wo gemessen wird quasi die Wertigkeit der Zeitschriften. Also ich kann Forschung ja nicht sehr direkt, ich könnte schon, aber der Aufwand wäre natürlich enorm groß, bemessen, sondern ich schaue mal an, wie oft eine Zeitschrift in anderen Zeitschriften zitiert wird. Das heißt, je öfter eine Zeitschrift von anderen Zeitschriften zitiert wird, desto höher ist, sagt man dann, das Gewicht in der Scientific Community. Und auf Basis dieser Impact-Faktoren ergibt sich dann meistens ein Ranking von A+. Das sind die führenden Journals mit einer Uplink-Quote von zwischen 95% und 99%. Da ist schon gut, wenn man überhaupt begutachtet wird. Manchmal schafft man es dann aber trotzdem rein, bis runter BC-wertig. Der Nachteil von Ranking ist natürlich, dass man dann gar nicht mehr auf den Inhalt schaut, sondern eigentlich wir uns unterhalten, wo bist publiziert worden, naja, in der Zeitschrift war, wie sind die im Ranking, was hast du gemacht, das ist eigentlich kein Thema mehr. Da gibt es ein paar Sachen, über die wir hoffentlich diskutieren können zu Rankings. Das ist ein objektiver Zugang, subjektiv machen wir das im deutschsprachigen Raum über den VHB, den Verband der Hochschullehrer Betriebswirtschaft, wo alle Management oder Betriebswirte generell eigentlich Mitglied sind. Und das ist dann überhaupt sehr kurios, weil da werden sie einfach nur gefragt, naja, von den 1000 Zeitschriften in ihrem Fach, jetzt bewerten sie die mal auf einer Skala von 1 bis 10. Dann sitzen sie ein paar Stunden dort und bewerten halt die Zeitschriften durch, wie sie es einschätzen. Wie viele Zeitschriften lesen wir denn schon als Forscher im Detail, dass wir wirklich sagen können, welche Wertigkeit hat sie. Das ist im Moment da sehr, sehr stark in Diskussion, dieses Ranking. Das ist ein großartiger Beitrag von Alfred Kiese in der Zeitschrift Die Betriebswirtschaft zurzeit. Nichtsdestotrotz wird das herangezogen für Habilitationen, für Professorenauswahl, für Forschungsgelder und so weiter. Und auch da werden wir quasi gemessen. Also das ist ein völlig subjektives Einschätzen ohne richtige Qualitätssicherung und steht da zum Teil recht schief zum Impact Factor Ranking, aber trifft uns halt, wenn wir Forschungsanträge schreiben, wenn wir publizieren, wo sind die anderen Publikationen bisher gelandet oder wenn wir uns irgendwo bewerben oder Mitarbeiter auswählen, das ist immer so eine Messlatte für die Forschung, auch um die Komplexität zu reduzieren, da beim Maßstab und im Moment ist im deutschsprachigen Raum halt dieses subjektive Schurkal Journal Quality Logik. Und wenn Sie uns jetzt fragen, naja, was müssen wir tun, um Forschungsgelder zu kriegen, um Anerkennung in der Scientific Community zu kriegen, um mit Kollegen zusammenarbeiten zu können, um in irgendwelche Boards von internationalen Gremien reinzukommen, um die Forschung steuern zu können, ja, uns nach diesen Kriterien halt in irgendeiner Form richten. Wenn man das dann erzählt, am besten am Anfang Praktikern, was machen sie? Wir machen Forschung und publizieren da und dort. Das ist meistens ein ziemlich eingeschlafenes Gesicht, aber ohne dem geht's halt nicht. Ohne dem wird man keine Leute kriegen, ohne dem wird man keine Kollegen kriegen, die mit uns zusammenarbeiten, ohne dem wird man keine Drittmittel kriegen und irgendwann ist dann der Ofen aus und im Wettbewerb mit Kollegen im Fach wäre das für unsere Reputation das Ende und all along für die JKU genauso. Allerdings die Spirale in die positive Richtung in Gang zu setzen, das ist verdammt hart. Rankings und Akkreditierungen, natürlich normieren sie den Wissenschaftsbetrieb mit allen negativen Konsequenzen, Risikoaversität, Einschränkung der Diversität, Ökonomisierung, Trivialisierung von Forschung, weil nur mehr schau, wo ist das publiziert, wo steht die Institution im Ranking. Allerdings gibt es kaum eine Möglichkeit, sich den Druck zu entziehen. Das trifft uns alle, das trifft alle Universitäten und alle Institute und alle Forscher und eigentlich muss man in irgendeiner Form damit leben können, so wie es andere Rahmenbedingungen auch gibt, das ökonomische Überleben von Organisationen kann auch Gutes tun, aber wenn mir das Geld fehlt als For-Profit-Organisation, dann geht das auch nicht auf Dauer. Es ist sicher eine Lernchance, Good Practices, kann ich akkreditieren, ich brauche es für Kooperationen, für Drittmittel, wenn ich da nicht nachweisen kann beim Antrag, was wir schon publiziert haben und wo das publiziert wurde, ist es vorbei und Drittmittel brauchen wir gerade in einer so angespannten Ressourcensituation. Nicht nur aus Österreich, sondern aus möglichst, wir sind ein paar Projekten in Italien und Deutschland dabei, wir haben EU-Projekte laufen, überall wird geschaut, wo haben wir publiziert, was haben wir bisher gemacht. Je attraktiver wir sind, desto besser hoffen wir, sind die Mitarbeiter, die kommen und die Studenten. Konsequenzen, man kann viel jammern, aber es ist sicher, die Rahmenbedingungen in Österreich sind schwierig, aber das nutzt uns wenig. Was wir jedenfalls an der JKU bräuchten, ist gerade wenn es knapp ist, gerade wenn die Ressourcen knapp ist, eine sehr, sehr, sehr klare Strategie in Forschung und Lehre, dass man klar differenziert, was bieten wir eigentlich im Markt an, wo sind unsere Programme positioniert, wie viele Masterprogramme brauchen wir denn, wo laufen die hin, wie viele Bachelorprogramme brauchen wir, wie differenzieren wir das Angebot zwischen Fachhochschulen und Universitäten, was gibt es für Doktoratsprogramme, Forschungskarriere, PhD oder Praktika-Doktorat, Masterprogramme, was bietet denn überhaupt an, wie kann man mit der Technik zusammenarbeiten, Bachelor-Arbeitsteilung mit den Fachhochschulen wäre da sinnvoller. Zusammenhang, die können sich ja die Studenten aussuchen. Das ist nochmal ein kleiner Vorteil. Also leere Einschränkungen und bei der Forschung halt die Differenzierung zwischen ein paar Leuchttürme, wie es auch angedacht ist, die eher Richtung Forschung und Spitzenforschung tendieren und dann ein Portfolio, wo ihr ein paar Institute habt, die nach anderen Kriterien ticken, von mir ist Richtung Lehre oder Richtung angewandte Forschung oder Praktikakontakt. Und dann bräuchte ein Steuerungsinstrument, das die Unterschiede berücksichtigt, dass manche nur Forschung betreiben, aber dort dann entsprechende Outputs liefern und von der Lehre und von den Praktikaaktivitäten eher entlastet sind, andere hingegen sehr stark dort spüren, aber dann halt keine Forschung betreiben müssen. Und dann kann man so in einem Portfolio wenigstens sich spezialisieren, aber dann muss klar sein, wo sind unsere Leuchttürme, wo geht's hin. Das kann ja sein, dass man durch auch kompetitive Forschungsfinanzierung im Haus, um Stellen zum Beispiel, das Ganze steuert. Wer kriegt denn Stellen von der Uni, wer kriegt Stellen quasi finanziert durch die Wirtschaft? Die quasi Grundlagenforschung machen und im Spitzenfeld mitziehen müssen, die sind von mir aus, wenn die Anträge intern gut sind, von der Uni quasi gefördert werden, weil da gibt es wenig Forschungstöpfe, gerade in Österreich, wo sehr viel in die angewandte Forschung geht, wo Management kaum davon profitiert. Und die praxisnah sind, die verdienen eher Geld am Markt draußen. Die brauche ich wiederum mit Stellen von der Uni weniger versorgen. Dann sollte Lehrstellen machen, Lecturerstellen, die große Lehrbelastung abfangen. Aber da muss ich beginnen zu differenzieren. Diese Einheitslogik, alle gleich, alle machen immer dasselbe und immer wieder. Das wird uns nicht nach oben oder nach vorn bringen. Kooperationen ist auch das große Thema, was wir nicht alleine stemmen können. Das kann man im Verbund, Doktoratsprogramme mit anderen deutschsprachigen Universitäten zum Beispiel, Summer Schools mit internationalen Partnern und Forschungsprojekte natürlich mit internationalen Partnern, aber das kostet Geld. Ich kann nicht nur über Skype kommunizieren, ich muss dorthin fahren und am besten relativ oft und ich muss zu den Tagungen fahren und mir dem stellen. Wobei da sind jetzt ein paar Schritte passiert mit der Forschung, mit der Finanzierung von Tagungen, wo wir ja unsere Forschung präsentieren, die gut unterwegs sind. Wir müssen immer, in der Regel präsentieren wir mal Forschungsergebnisse auf wissenschaftlichen Konferenzen, hören uns das Feedback an, verarbeiten das Feedback und dann geht es irgendwann in einer Zeitschrift. Und über diesen persönlichen Kontakt auf den Konferenzen kriegt man schon ungefähr ein Gefühl, wo man denn forschungsmäßig steht und anschließen kann und wird da reingewählt in die Committees und Editorial Boards und über die steuert dann für mehr Forschungstrends. Und wenn ich die mal beeinflussen kann, dann habe ich schon relativ viel erreicht. Aber das ist ein längerer Weg. Aber ich glaube, alle drei jetzt Semestre, DIN AMBOS und ist sind da gut unterwegs. Was es hilft, das erleichtert manches in dieser Netzwerkbildung und der Ausrichtung von der Forschung. Aber das kostet Zeit, Energie und Geld und man ist halt wirklich viel unterwegs dafür. Spielt man von anderen Liga mit. Aber da gibt es jetzt einen kleinen Zuschuss und das bringt was. Üblicherweise, wir kriegen von der Uni ja das nicht gezahlt. Wir zahlen früher mal alles zahlt, jede Konferenzreise, jeden Flug, jedes Hotel, jede Tagungsgebühren. Tagungsgebühren sind um die 500 Euro selber. Also suchen Sie die Reisepreise für Reisen, Flugreisen, USA sind 1000 Euro, Konferenz 500 Euro, ein paar Tage Hotel. Das ist ein ordentlicher Brocken Geld, der auf uns privat lastet. Also das, was wir irgendwo verdienen, das geben wir dafür aus, dass wir überhaupt international mitspielen können. Und wenn wir nur da sitzen, das ist, da werden wir nicht die JKU voranbringen. Internationalisierung, das habe ich eh schon erwähnt. Und längerfristig glaube ich einfach, dass Investitionen in die Bildung und in die Forschung sie rechnen für die Region und genauso für den Staat. Wir sind so knapp mittlerweile vor asiatischen Ländern. Wenn ich mir anschaue bei internationalen Tagungen, wie gelb Innovation und Technology Tracks sind, also die kleinen Einheiten, es fehlt nicht mehr vielen, dass Chinesen jetzt im großen Stil an europäischen Unternehmen beteiligen, der Hochtechnologie, dass sie Raumfahrt betreiben, Flugzeuge bauen, dass der Unterschied ist sind immer mehr die Kosten. Das ist ein Unterschied um Kompetenz. Und wenn wir da jetzt den Anschluss verpassen, dann ist bald der Ofen aus. Und bei Griechenland, Portugal, Spanien sehen wir das eh schon. Die Diskussion okay. Ist eröffnet.
Gut, danke für diese kompetente Einführung und vielleicht nicht unbedingt einen super positiven Ausblick, aber der eignet sich ja, um darüber zu diskutieren. Sie sind aufgefordert, Ihre Fragen zu richten und die beiden Damen mit den Mikrofonen, bitte.
Michael Bauer von der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Ich möchte nur etwas ergänzen zur Internationalisierung. Gerade letzte Woche haben wir bekannt gemacht, dass die Industriellenvereinigung mit einem beträchtlichen Betrag die Internationalisierung der JKU unterstützen wird. Es gibt nämlich ein Alleinstellungsmerkmal bei der JKU, das ist das Programm ACT. Das ist so ein Austauschprogramm für Managementstudenten, was der Professor Reber damals instituiert hat und das ist einfach abgeflaut und das wird jetzt durch den Professor Del Mestri wieder auf Flammen hoffen wir und dieses Programm bietet nämlich die Möglichkeit an Studenten aus Österreich, aus Taiwan und aus Kanada gemeinsam 9 Monate durch die also an allen drei Standorten zu studieren und somit wird auch die Internationalisierung unterstützt. Es gibt aber auch Leuchttürme, wie Sie gesagt haben, an der JKU, die Internationalisierung eben weiter vorantreiben. Saricivci zum Beispiel ist halt nicht an der SOVI, aber an der TNF. Und leider ist die Kooperation mit der Industrie sehr gering gehalten in diesem Ranking, weil da wäre eigentlich die JKU top, weil die Kooperation mit der Industrie hauptsächlich in der TNF ist eigentlich sehr gut.
Entschuldigung. Tun Sie, wir können das nicht aufzeichnen, wenn Sie nicht ins Mikrofon reden. Ich bitte Sie um Disziplin. Die Frage war, wie hoch der finanzielle Beitrag war.
Insgesamt sind es 1,1 Millionen Euro. Davon trägt fast die Hälfte die Industrie. Das sind 16 Unternehmen, die zusätzlich zu den Steuern, die sie schon zahlen und wo eigentlich Bildung daraus unterstützt werden sollte oder finanziert werden sollte, noch zusätzlich sind es 500.000 Euro.
Okay, danke. Bitte sehr.
Ja, also an die letzte Statement möchte ich mit einem Zitat von Benjamin Franklin anschließen. Bildung bringt immer noch die besten Zinsen. Sie haben von Zugangsbeschränkungen gesprochen. Haben Sie auch eine Vision, wie die ausschauen sollten? Beziehungsweise, wie Sie sich, also ob die dann, Zugangsbeschränkungen heißen, weniger Studenten, wie würde dann eine Wirtschaft in Zukunft ausschauen? Haben wir dann mehr Akademiker, weniger Akademiker?
Ja.
Diese Zugangsbeschränkungen, sollen die dann, also einmal, also wäre der Eignungstest vorher dann positiv oder negativ? Also schaut man sich da an, was für Eignungen haben die Studenten, was könnten sie machen, oder schaut man einfach nur, okay, sind jetzt für uns geeignet und dann schaut es irgendwo anders weiter, aber uns interessiert es nicht mehr.
Ja, ich glaube, also der Akademikeranteil ist ja nicht gerade berauschend hoch. Ich glaube, das ist ein hartes Match mit der Türkei, wenn ich mich recht erinnere, um die hinteren Plätze. Grundsätzlich ist die Frage, wohin investieren wir generell unser Budget, also auf staatlicher Ebene, bei irgendwie Löcher in Bergen, wo dann 50 Jahre Taxiverkehr genauso für Kosten wie das Betreiben des Kolmtunnels, oder investiere ich doch in die Zukunft. Also wenn ich grundsätzlich den Akademikeranteil fördern müsste, dann bräuchte es deutlich mehr Investitionen in die Bildung im tertiären Sektor. Von den Studiengebühren und die irgendwie immer mitdiskutiert werden und vom Zugang, das ist eine politische Pattstellung, die ich äußerst unglücklich finde, weil sie dem Land nichts Gutes tut. Aber ich glaube, das haben wir in vielen Bereichen derzeit, wo wohlwissend und ich glaube in den Köpfen der handelnden Akteure ist das durchwegs bewusst, aber sie schaffen es nicht, über den Schatten zu springen. Wie man das machen könnte, meine Fachhochschulen machen das zum Teil durch Tests, zum Teil durch Bewerbungsschreiben mit Aufnahmegesprächen, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte, aber es ist, glaube ich, das Operative ist noch weit weg. Zuerst braucht man überhaupt mal Klarheit, wohin die Reise gehen sollte. Ich glaube generell, dass Zugangsbeschränkungen insofern kombiniert mit einem Studienbeitrag, wie das andere Universitäten machen, den großen Vorteil hätte, die amerikanischen Universitäten oder englischen Universitäten, die finanzieren sie über ausländische Studenten, die Unmengen an Gebühren zahlen. Und sobald ich drinnen bin, da ist der Cut reinzukommen, sobald ich drinnen bin, gibt es dann halt durch die Kleinheit wirklich eine tolle Lernumgebung. Wenn wir das in der Lima gar machen, da zahlen sie also sehr viel, aber wenn sie drinnen sind, dann haben sie eine sehr gute Lernumgebung, weil mit 15 Personen, wo sie im intensiven Austausch sind, oder mit 20 Personen, da geht ganz was anderes weiter als in großen Klassen, wo halt einige dabei sitzen, weil sie die Zeit halt mal verbringen, um sich orientieren zu wollen. Es kostet ja nichts. Also wenn die Eltern das ein bisschen mitfinanzieren, kann man 3 Semester oder 4 Semester mal Zeit lassen, um herauszufinden, ob das was ist. Ich gehe mit einem anderen Commitment da rein, wenn das schwieriger ist, reinzukommen. Also das zeigen sozialpsychologische Studien ganz gut. Aber wie gesagt, die Frage ist eher auf der budgetären Steuerung, wohin investieren wir Ressourcen, das Operative, wie ich den Zugang dann lenke, das ist eine nachgelagerte Frage. Aber ich würde noch ganz gern zur industriellen Vereinigung antworten. Ja, finde ich großartig. Jede Initiative in die Richtung, vielen, vielen Dank, das ist genau das richtige Signal, denke ich. Und ich denke, dass das beim Giuseppe ist, der Meister wirklich in sehr, sehr guten Händen ist. Und da hat es mit Reber vor langer Zeit unglaublich positive Aktivitäten gegeben, wie Internationalisierung auf keiner österreichischen Universität noch ein Thema war. Da ist er vorangegangen, aber dann hat man irgendwie halt, er ist emeritiert, das Thema vergessen und war zufrieden im Kleinen. Und dass da jetzt ein Stoß kommt das finde ich großartig.
Darf ich da kurz nachhaken, so mit der Aussage, wir als Unternehmen zahlen ohnehin schon mit den Steuern für die Bildung sozusagen, worüber Sie ein bisschen den Kopf geschüttelt haben. Wie gehen Sie mit so einer Aussage um, sozusagen? wir zahlen unsere Steuern, jetzt machen wir. Ich glaube, das ist nicht der einzig mögliche Zugang zum Thema, oder?
Das ist nicht der einzig mögliche Zugang zum Thema. Das Dumme mit Innovationen ist halt, man kann sie nicht planen. Also man kann nur das Feld bestellen und vieles davon fällt zufällig ab. Manchen Unternehmen, wie in Ingelheim haben wir schon gesprochen, die finanzieren das Spitzenforschungsinstitut in Österreich, das IMP, halt mit Unmengen an Geld. Und dort funktioniert die Forschung auf einem ganz großartigen Niveau. Also die sind top publiziert und haben eine unglaubliche internationale Reputation und kriegen super Spitzenforscher dorthin. Das ist genau der Weg, wie man nicht Brain Drain, dass wir es verlieren, sondern gescheite Leute kriegen, und das braucht man eigentlich. Mhm. Wenn man sich dann anschaut, CERN, wie ist das Internet entstanden, da hat es einen Typen gegeben, der auf seinem Next Computer, so ein Steve Jobs war ja bei Apple eine Zeit lang weg und hat Next Computer generiert, und der hat das dort gegen jede Richtlinie, das war Microsoft Standard, hat er geschaut, dass er mit den irgendwie diese Forschergruppen, die da an CERN, diesem Forschungszentrum in der Schweiz, bei Genf zusammenhängend verbinden kann, und der war ein toller Computer und hat gedacht, das könnte eigentlich gehen, und hat das Internet quasi so nebenbei erfunden. Also wenn immer mit CERN arbeitet man ein bisschen zusammen, dass so ein Thema ist, was bringt. Von den CERN-Leuten kommt sofort die Geschichte mit der Erfindung des Internets. Es lässt sich halt so schwer planen, aber ich kann das Feld bestellen. Und wenn so ein paar Überschussressourcen da sind, da geht's dann in eine tolle Bahn. Oder Fischerski, da hat es einen Wettbewerb gegeben, um den haben wir unlängst erfahren, beim zufälligen Interview, um den leichtesten Langlaufski, und da haben sie Waben konstruiert, Ende der 1980er Jahre, und die haben dann so 10 Jahre weiter im Untergrund, also anarchistisch eigentlich in der Organisation, weitergebastelt, und dann ist es die Fischer Flugzeugkomponenten Firma rauskommen mit derselben Idee eigentlich wie mit dem leichtesten Langlaufski. Das lässt sich nicht planen.
Eine kleine Anmerkung kann ich mir nicht verkneifen, auch zum kleinen Beitrag, den die Eltern hier zu leisten hätten bei der universitären Ausbildung ihrer Kinder. Und Sie haben ja erwähnt, die amerikanischen Universitäten. Nun ist es aber so, dass dort ein Jahr Studium der Kinder, unter Anführungszeichen, den Gegenwert eines Kleinwagens hat, ungefähr. Ne?
Völlig
also
richtig.
Von einem kleinen Beitrag der Eltern, glaube ich, kann man da nicht mehr sprechen.
Völlig richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass die amerikanischen Universitäten, die von den Vermögenden wirklich abcashen und riesig verdienen, dann wiederum Stipendien ausgeben für hochtalentierte Leute aus nicht vermögenden
Schichten. Die Frage dann, wie verhält es sich?
Genau,
also,
genau.
Da haben wir natürlich schon auch eine Zugangsbeschränkung, die über das Monetäre geht. Mhm. Also ich glaube, das kann man nicht vom Tisch wischen.
Mhm. Nein, das kann man.
Okay, aber bitte, Sie sind
dran. Ja, ich habe eine Reihe von Fragen und Anmerkungen. Mein jüngster Sohn hat ja hier in Linz studiert und da so wie als erster Superspezies promoviert und
Bravo.
War dann 5 Jahre in Amerika an der Harvard-Uni, 103 Bewerber für sein Fach, 3 wurden genommen, also die Auswahl. Zum Thema Studiengebühren sind erheblich, aber es gibt Stipendien. Mhm. Auffallend am Formular ist die Frage Nummer 1, die bei uns steht, Einkommen des Vaters, gibt es nicht. Mein Sohn hat 5 Jahre Harvard nichts gezahlt, weil er gute Leistung erbrachte. Also das kann sich an sich jeder leisten. Es kommt wirklich nur auf die Leistung an. Zum Bologna-System, das halte ich für furchtbar. Das ist eine Verschulung und freie Entwicklung eines Studenten. Der macht das, wo er seine ECTS-Punkte kriegt und nichts mehr. Das ist furchtbar. Eine Frage, wie ist hier in Linz an der Uni dieses Tenure-System? Mein Sohn war ja, wie gesagt, in Harvard, hat dann einen Ruf nach Zürich angenommen und ist dort in den Tenure-Track gekommen, muss aber auch 2 mal nach 3 Jahren gewisse Leistungen erbringen, eben zum Beispiel so Publikationen in einem Peer-Reviewed-Journal. Wie ist das hier in Linz? Und jetzt schaue ich noch am Zettel noch. Ja, Auslandskontakte. Mein Sohn ist circa 10, 15 Mal pro Jahr weltweit auf irgendeiner Konferenz. Und er sagt, das muss sein, sonst geht man unter. Und diese Peer-Reviewed-Journals, da reinzukommen, das ist auch furchtbar. Aber das verlangt die Uni, weil sonst hält sie diese Leute nicht, weil ja der Ruf der Uni davon abhängt.
Ja, was soll ich hier hinzufügen? Wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank. Das ist eine wunderbare Schilderung der Auswahl und Harvard. Klar, das ist es. Das, dann drinnen habe ich die paradiesischen Zustände. Bologna.
In Harvard darf ich nur sagen, wie mal so drüben war die Relation Student pro Professor war ungefähr 10-mal besser als hier in Linz. Also ein Student, ja. Ein Professor hat nur ein Zehntel im Schnitt auf ganz Harvard, ein Zehntel der Studenten wie hier.
Wobei, am liebsten hätte, dass Sie jetzt ausschalten, das Mikrofon, hier die Zustände an der JKU verglichen mit der WU großartig sind. Also es geht noch um ein Zehnfaches schlimmer.
Mhm. Zu Bologna.
Zu Bologna, ja, finde ich katastrophal. Das kann ich nur unterschreiben. Nicht so sehr jetzt die Grundidee. Gerade im BWL-Bereich war das großartig. Aber Grundausbildung 6 Semester lang, ich gehe raus, mache mir Wirtschaftserfahrung, komme zurück und dann im Master werde ich intensiv betreut, was Sie gerade geschildert haben. So eine ganz enge Betreuung, wo ich reflektieren kann, meine Praxiserfahrung in kleinen Gruppen. Macht man halt nicht. Da haben wir wieder das Zugangsproblem, da haben wir die Ressourcenfrage und somit sind es eigentlich verschwendete Jahre. Finde ich schade. Aber das ist immer die Gefahr, wenn es vom anderen System, das irgendwo unter ganz anderen Bedingungen was gut funktioniert, was implementiere in der Kultur, wo ich sonst dann Stellhebel nicht drehe, wie zum Beispiel an den Ressourcen. Tenure, ja, mittlerweile gibt es das wieder. Also ich habe gehabt, bei mir war es was gänzlich weg. Wie ich wieder an die Uni zurückgekommen bin, das war vorbei. Und ich habe nur einen 4-Jahres-Vertrag als Habilitant gehabt. Und ich dachte, no risk, no fun. Das irgendwie bin ich kein typischer Wissenschaftler, die immer risikoavers sind. Dann hat man das gelockert, dann waren es 6 Jahre. Und dann hat man irgendwie gesehen, okay, wir müssen dem wissenschaftlichen Nachwuchs irgendwelche Perspektiven anbieten. Und seitdem gibt es wieder die Möglichkeit, dass sie Tenure-Track-Stellen einrichten. Im Grunde, ich glaube, müsste man die Autonomie der Universitäten noch deutlich weiter voranschreiten und weiter differenzieren lassen. Das hat man irgendwie zwar grundsätzlich mal ermöglicht, aber dann hält man sie doch mit der Ressourcenfrage am Gängelband, mit den Leistungsvereinbarungen. Ich glaube, das bietet möglicherweise noch mehr Spielraum. Aber Tenure Track Positions, die gibt's wieder. Und alles mit der Evaluierung, ja, genau, das ist halt, genau der Modus, wie man wissenschaftliche Leistungen bewertet. Wenn das nicht wertgeschätzt wird, gehen die Leute woanders hin. Und wenn wir keine Bedingungen schaffen können, dann kriegen wir diese Personen nicht hierher. Internationalisierung, 15 Tagungen pro Jahr, ja, in etwa, glaube ich, ist das so ungefähr eine pro Monat. Ohne dem geht's nicht. Und das ist der Austausch. Das ist die, wenn wir eine Pipeline haben, die bei der LIMAG ändert für die Wirtschaft, dass wir uns in den Communities bei den Tagungen einklinken und dort die Diskussionen, die 3, 5 Jahre vorher sind, bevor irgendwas praxisrelevant wird, mitbekommen, dann können wir das verarbeiten in unseren Forschungsaktivitäten und ein Teil davon kommt hinten raus bei der LIMAG quasi als Trainingsprogramme. Und in Kamingesprächen und sonstigen Informationen, wo wir versuchen, das in kleinen Portionen weiterzugeben. Aber generell kann ich es nur unterschreiben, was Sie gesagt haben über den Sohn. Das ist die Realität.
Wenn ich Sie fragen darf, welches Alleinstellungsmerkmal die Kepler-Universität hätte, welches würde Ihnen als erstes einfallen? Sozusagen, was ist die Core-Kompetenz? Wo könnte man sich wirklich zu einer Spitze emporarbeiten? Wo sehen Sie die größten Chancen, in welchem Bereich?
Über die JKU hinweg fällt mir das durchwegs, was die Technik macht. Und mit dem Hintergrund der industriellen Struktur hier finde ich das ein Punkt, wo man viel mehr noch machen müsste, nämlich Technik und Managementinstitute verzahnen. Da gibt es wenig von der Technik derzeit an ausgestreckten Händen. Ich verstehe nach wie vor, mir haben das jetzt x Leute schon erklärt, ich verstehe nach wie vor nicht, warum wir nicht eine Wirtschaftsingenieurausbildung haben. Das ist der Markt schlechthin hier. irgendwelche Gründe aus der Vergangenheit gibt, aber irgendwie merke man das nie oder ich verstehe es nicht. Ich bin auch irgendwie vielleicht ignorant oder Autist. Was
irgendwie da lächeln ein paar Leute weise, ich warte auf Ihre Wortmeldungen. Okay.
Die Technik stärker ins Spiel zu bringen, das ist, glaube ich, ein Punkt. Kernkompetenz, schwierig zu sagen, was das werden könnte. Also vor allem kenne ich die Technik auch zu wenig gut. Das sind Elfenbeintürme, die wenig Interaktion haben. Also das ist, glaube ich, ein das müsste man mal aufmachen. Da ist einiges da. Und warum die Technik, glaube ich, so gut ist, sage ich jetzt als Nicht-Techniker, der wirklich ein sehr ausgeprägtes technisches Verständnis hat. Im Harvard Business Review gab es jetzt im März einen Beitrag von unter anderem Gary Pisano, der gefragt hat, naja, brauchen wir eigentlich eine Reindustrialisierung in den USA? Und die Antwort hat er sich selber gegeben, ja, die brauchen wir, nämlich, weil das die Basis ist für Innovationen. Wir brauchen die Prozesse hier im Land vor Ort und können nicht alles auslagern und nur Forschungsunits da lassen. Wir müssen vor Ort wissen, was wir tun, weil dort können wir die Prozesse so optimieren, dass Innovationen und Wettbewerbsvorteile entstehen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke der Region hier, warum wir so eine niedrige Arbeitslosigkeit haben. Das liegt daran, dass wir das noch vor Ort haben. Und wenn wir das stärker spüren würden, das wäre sicher ein Ansatzpunkt. Also die Kombination, Sie müssen immer die technische Idee in den Markt bringen oder die Innovation ins Unternehmen. Da werden wir quasi gefordert durch Change Management oder durch Management-Expertise. Aber die technische Expertise, das zu fördern, das wäre fein. Und Management-Ausbildung schlechthin. Überall gibt es Ausbildungen, selbst glaube ich für Straßenkehrer wird es irgendwelche Qualifizierungen geben, aber für Manager eigentlich. Außer man macht jemand bei der LIMAG oder Studium eigentlich nicht.
Street Cleaning Enhancement, bitte. Mhm.
Ja, danke. Mein Name ist Burger und ich bin an der Fachhochschule in Hagenberg und bin Alumni der JKU aus dem Technikbereich und habe hier schon in den 80er Jahren studiert, des vorigen Jahrhunderts. Und mich überrascht jetzt ein bisschen, dass die Technik als Vorbild hingestellt wird, weil ich kenne dieses Studium eigentlich als ein sehr schwaches Studium, das ich hier genossen habe. Und ich muss auch sagen, Bologna-Bashing ist eine sehr moderne Sache und kommt meistens von Leuten, die davon nichts verstehen. Ich würde mal sagen, Harvard ist näher am Bologna-System, als wir es früher waren. Und es funktioniert offenbar auch ganz gut. Kommt darauf an, wie man es umsetzt. Es hat auf jeden Fall das System oder das Studium nicht schlechter gemacht. Und ich behaupte einmal, das Problem, das vielleicht die Uni jetzt hat, und da wäre meine Frage zunächst einmal, wo sieht sich denn die JKU? Sieht sie sich falsch beurteilen in den Ranking oder sind die Ranking die falschen oder ist sie einfach nicht gut genug? Und ich glaube, man vergisst dabei, dass man eigentlich als primäre Rolle der JKU die eines regionalen Bildungsanbieters hat. Natürlich will jede Hochschule international werden, aber zunächst einmal muss sie das Regionale abdecken und das ist ein Zwiespalt, der sehr schwierig zu erreichen ist. Und ein Alleinstellungsmerkmal fällt mir schon ein, und das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich aus dem Ausland zurückkomme, ist, wie stark sich die Lokalpolitik in der JKU einbringt. Und man hat fast den Eindruck in den letzten Jahren, dass die Impulse, die strategisch kommen, unter Anführungszeichen, fast ausschließlich durch Zurufe von außen passiert sind. Ich kann mir da an ein paar Studiengangsentwicklungen oder ganze Departments erinnern, die eigentlich nur auf Wunsch der Lokalpolitik entstanden sind. Und da muss man sich schon die Frage stellen, nicht, wie weit ist das international kompatibel, wenn ich höre, dass eine oberösterreichische Regionalpartei sagt, wir haben für den Rektor keinen Kandidaten. Sowas werden Sie in den USA nie finden. Ja. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, über das wir wirklich nicht stolz sein müssen.
Gut, ich glaube, ja, was soll man dazu sagen? Also das eine ist es, um das von hinten aufzurollen, dass jeder irgendwie, der daherkommt und von außen einen Studiengang einfordert, den er kriegt, ja, das konterkariert irgendwie eine strategische Planung. Also da kann man Ihnen nur recht geben. Die lokale Orientierung, das kann ich nicht nachvollziehen. Da glaube ich, braucht es durchwegs eine Arbeitsteilung zwischen Fachhochschulen. Ich war eine Zeit lang an einer Fachhochschule, nicht nur als Lektor, sondern nach meiner Beraterlaufbahn bin ich mit dem damaligen Geschäftsführer mitgegangen nach Wiener Neustadt und habe das durchwegs sehr, sehr zu schätzen gelernt, was Fachhochschulen machen. Aber das ist für mehr der Link zur lokalen Anbindung und auch zum Transfer von Wissen in einer unmittelbaren Art und Weise. Und das meines Erachtens wäre die Arbeitsteilung auch im Sinne von Bachelor- und Fachhochschulen und Masterstudien und universitäre Bildung und das enger. Weil das, warum Sie als Fachhochschule, jetzt um Sie zu generalisieren, so froh sind über Bachelor, klar, Sie haben kleine Gruppen, Sie suchen sich die Leute aus. Dann macht es Sinn, weil dann kann ich von der ersten Stunde an ordentlich mit den Studenten arbeiten. Ich bin in keinster Weise, und das habe ich hoffentlich klargelegt durch 6 Semester, dann Praxis, dann zurück zum Master, gegen die Logik. Aber so wie wir es leben, so bringt es den Studenten eigentlich nichts. Aber da sind Fachhochschulen unglaublich privilegiert. Sie haben kleine Gruppen, sie suchen sich die Leute aus, zumindest kleinere als Universitäten, können die dann intensiv betreuen im Bachelor und im Master. Und das ist wahrscheinlich auf Bologna ein anderes Bild. Grundsätzlich die Idee rauszugehen, eine Zeit lang aus dem universitären Betrieb für Management oder BWL, ist das super. Erfahrungen zu machen und mit den Erfahrungen zurückzukommen, ja, gut.
Kritik an den Ratings?
Na, wir sind nicht gut genug. Also die Ratings sind Realität, daran wird man nicht herumherkommen. Man kann sie bejammern, man kann sie kritisch reflektieren, das tun wir, aber damit werden wir die Welt nicht ändern.
Gibt es Analogien oder man könnte eine Analogie herführen von den Ratingagenturen im Finanzwesen? Ja, hört man genau. Hier vielleicht auf die falschen? Gäbe es eine Möglichkeit, Ratingagenturen im deutschsprachigen Raum vielleicht zu gründen, um hier verstärkt oder bessere Fokussierung zu erreichen?
Ja, also im deutschsprachigen Raum nicht. Was mich ärgert, und dazu bin ich zu wenig Volkswirt, ist, warum oder obwohl ich Politologie studiert habe, unter anderem, also neben BWL war man zu verschult, da habe ich Politologie gebraucht, weil das viel freier war als Studium und habe beide fertig gemacht. Was mich so manchmal ärgert ist, entweder sind es ökonomische oder politische Interessen, dass wir nicht in der Lage sind, quasi eine europäische Ratingagentur auf die Beine zu stellen. Das verstehe ich nicht, warum man sich da wehrt im Moment. Aber genauso, wir haben die Impact-Faktoren und die Churn-Logik der Amerikaner quasi übernommen. Und entsprechendes Gewicht haben amerikanische Zeitschriften und entsprechend nicht vertreten sind deutsche oder deutschsprachige Zeitschriften oder italienische oder französische und so weiter. Also dass man da was Europäisches macht, die Heterogenität oder positive Diversität der europäischen Forschungslandschaft besser abbildet, das wäre schon was. Aber auch da fehlt mir irgendwie ein Geist von einer europäischen Initiative, dass man das als Gegengewicht macht. Also in diesem Sinne, das würde auf der Hand liegen. Wahrscheinlich wäre das deutlich günstiger als eine Ratingagentur zu machen. Ich brauche ja nur die Beiträge erfassen und wechselseitig bewerten und das auf regionalen Einheiten halt nachvollziehen. Von mir ist nie mit Impact-Faktoren aus dem großen Schein. Also da gäbe es sicher einfache Möglichkeiten, die kostengünstig wären. Aber das sind Rahmenbedingungen, die sind da und die kann man nicht verändern, oder zumindest kurzfristig verändern. Damit müssen wir leben können. Was ich allerdings als Universität intern machen kann, ist mit den Rahmenbedingungen spielen. Es muss ja nicht jedes Institut sich diesen Kriterien aussetzen. Ich könnte ja als autonome Universität durchweg sagen, okay, wir haben ein paar Sachen, die sind international groß wettbewerbsfähig und die schicken wir in die Richtung. Und es gibt andere Departments, da wissen wir, die ticken anders und da sind wir auch happy, wenn die ihre Ziele, zum Beispiel in der Lehre oder in der angewandten Forschung, also ihr Praxistransfer erzielen, erreichen.
Okay, so bitte.
Herr Professor, man merkt, dass Sie sich gut eingelebt haben im Industrieland Nummer 1, also dass Sie die Technik und die Industrie so loben, dass dafür danken wir Ihnen. Sie haben ja richtig gesagt, die Reindustrialisierungsstrategien sind sehr schwierig auch zu machen. Also man hat gesehen, in der Krise sind alle Staaten, die keine starke Industrie gehabt haben, einfach den Bach runtergelaufen und andere, die eben sehr gut waren, haben sie besser gemeistert. Ich kann Ihnen eine Antwort zur Frage von Herrn Buttinger geben zu den Alleinstellungsmerkmalen. Wir haben einen 2-jährigen Prozess gemeinsam mit der JKO einen Aktionsplan zur Profilstärkung und zielgruppenorientierten Markenbildung der Johannes Kepler Universität Linz gemacht, auch in Zusammenarbeit mit den Dekanen und Vertretern des Mittelbaus. Und da steht nach einer SWOT-Analyse, die übrigens Herr Burger auch gesagt hat, die Erkenntnis daraus war, dass die JKU ein universitärer Nahversorger ist, sehr zugespitzt formuliert, aber es ist teilweise so. Und da sind eben vier Kernkompetenzen bzw. Alleinstellungsmerkmale rausgekommen und die sind nicht die Technik, aber es ist trotzdem sehr gut, sondern Interdisziplinarität der drei Fakultäten eben, die Zukunftsorientierung, die Campuslage und die Praxisnähe eben, vor allem die Kooperation zur Industrie. Und dieses mehr als 100-seitige Papier ist gerade auch mit dem Land Oberösterreich und mit der Stadt im Gespräch, dass wir es jetzt umsetzen. Wir haben insgesamt 35 Maßnahmen, Hauptmaßnahmen mit mehreren Untermaßnahmen zur
Umsetzung,
ja. Heraus, also kristallisiert und da sind wir jetzt dran, dass wir zusammen arbeiten.
Immer wieder erfreulich, dass Maßnahmen umgesetzt werden. danke für die Einschaltung. Ich wollte nur eins möchte ich dazu sagen, die Campuslage. Also ich bin in meinen jungen Tagen sehr viel auf amerikanischen Universitäten unterwegs gewesen. Ich kenne hunderte Universitäten zwischen Illinois und Los Angeles, aber so einen verschnarchten Campus wie den Linzer, und jetzt möchte ich es nur wirklich mal ansprechen, dezidiert habe ich nirgends gesehen. Da werden am Abend die Gehsteige hochgeklappt, das ist sensationell. Es mag ein paar punktuelle Ausnahmen geben. Wie erklären Sie sich, dass hier kein Leben stattfindet? Und ich meine studentisches Leben. Was ja Teil, sagen wir, auch der Qualität ist eines Campus, oder?
Klar, irgendwie kommen dann immer so Hauptstadt versus Länder-Diskussionen in Gange. Ich tue mir schon wirklich schwer mit regionaler Nahversorger. Ich glaube, was ist nett, wenn man das auch macht, aber ich glaube, grundsätzlich Oberösterreich hat ganz was anderes verdient und Oberösterreich hat nicht verdient einen regionalen Nahversorger, sondern wirklich ein sehr zeigbares Institut, das mit kann mit den Industrieunternehmen. Sie brauchen nicht quasi die lokalen Personen ein bisschen qualifiziert, die gäbe es vielleicht ohne die JKU auch, sondern wir müssen eigentlich als Magnet dienen, wirklich die attraktive Leute von überall herzukriegen, nicht mehr Oberösterreich nach Oberösterreich, sondern möglichst mehr, wenn es schon schnell geht, Wiener etc., Tiroler, Südtiroler, Bayern, was auch immer, und dann über die Grenzen hinaus. Masterprogramm ist Englisch, General Management. Also wir haben ja an und für sich die Angebote, aber wir haben den Vertrieb nicht quasi, dass wir dorthin gängen. Wir brauchen die besten Leute hier, nicht die zufällig in der Nähe wohnen. Das ist Campus. Wenn ich so ein Mühlsättel ist, super, ich finde das ganz toll. Aber wenn ich dann von den Bergen runterkomme und kurz am Campus bin, mal Lehrveranstaltung anschaue und dann wieder zurückfahre, da wird nicht so viel Leben entstehen und wir haben riesige Studentenheime, dort sind Unmengen an Personen drinnen, also über 1500, ich weiß nicht. Wir haben ja immer zwei Studenten als Badur bei unserem Institut, die richtig mitarbeiten. Die haben so die Dimensionen auch erzählt, aber man merkt vom Campus gar nicht, also, dass es, wenn ein paar Mütter mit ihren Kindern spazieren gehen und Senioren, dann war es das eigentlich schon. Also da, ich weiß nicht, wie man es beleben kann und das würde ich nicht unbedingt als Kernkompetenz sehen. Umgekehrt gibt es ja, also St. Gallen, Mannheim, es gibt da Dörfer, die Spitzenuniversitäten sind und wo super gescheite Leute hin und rauskommen, also hinkommen zum Studieren und rauskommen als Absolventen. Das hätte ich gerne als Vision und über das Papier diskutieren wir mit Ihnen gerne in der Zeit.
Okay, bitte.
Ich habe da nur eine Anmerkung, da ist ein Ausdruck gefallen, ein furchtbarer Mittelbau. Im Vergleich zu Amerika, wie gesagt, mein Sohn war 5 Jahre dort, der sagt, da gibt's das nicht. Da waren, wie er dort war, 21 Nobelpreisträger dort tätig. Da sitzt da jeder in einem Zimmer, offene Tür, da gibt's keine Sprechstunde, keine Anmeldung, kein Herr Professor, sondern da sind alle einschließlich der Studenten auf einer Ebene. Mhm. Und das ist bei uns der Mittelbau, das ist furchtbar. Und zum Campus noch eine lustige Sache. In Harvard im ersten Jahr Unterbringung in der sogenannten Perkins Hall, Baujahr 1895, seit der Errichtung unverändert. Auf der Etage, wo mein Filius war, den habe ich einmal besucht, 21 Zimmer unter Anführungszeichen, ein Bett und daneben ein Spurplatz. Für diese 21 Zimmer eine Toilette, eine Dusche, eine Kochecke enorm. Und da hat man einen Sondername geschickt, Exemplar, ich weiß nicht was, von der Time oder was, da war auf der Titelseite abgebildet, der Präsident, ich weiß nicht mehr, Währungsfonds der Weltbank, der hatte irgendein Jubiläum und wurde befragt, das war in dem Artikel drinnen, was die schönste Zeit in seinem Leben war, und der hat gesagt, das war das Jahr in der Perkins Hall, also zum Thema Campus.
Okay, danke.
Mittelbau, stimmt. Ja, das ist auch so eine Sache.
Ein bisschen österreichischer Eigenort sozusagen.
In
das Gewohnte
anscheinend. So
das Abgestufte, das Hierarchische.
Ich glaube, wir werden junge Generation jetzt um die 40, wir leben das nicht mehr, also bei uns sind alle gleich und aber formell gibt es natürlich total die Abhängigkeiten und wie noch mein Prof ist emeritiert von Eckhard Stein an der WU Wien und wie um die Habilen gelaufen bin, quasi die Kommission zu bilden und Gutachter zu suchen. Das war wie bei der Diplomarbeit. Ich hatte niemanden, der mir das oben quasi richtet, auf Professorenebene, sondern ich musste irgendjemanden finden und man ist dort herumgelaufen. So sinngemäß könnten Sie meine Diplomarbeit betreuen. Also man war sich richtig bewusst, mit welcher Demut man da eigentlich bis 40, ich war mehrere Jahre in der Managementberatung, bin herumgekommen, aber dann trotzdem hat man das System gezeigt, welchen Platz man im Endeffekt, wenn es eng wird, wirklich einnimmt. Italien auch, die haben auch ein altes System gehabt und kulturell wirkt es nur nach. Also wenn ich unten bin, Professore, das ist natürlich irgendwas ganz Ehrfürchtiges, aber die haben eine Departementgröße von 50 und kleiner lasst der Staat das nicht zu. Und dann haben sie sofort quasi die Gleichförmigkeit. Da gibt es halt die Full, die Associate Assistants und dann sind wir bei.
Zukunftsmodell ist sozusagen das devote Keins, glaube ich, doch.
Nein, ich glaube, das wird entspannter werden.
Alles klar, bitte.
Ja, also zum Campusleben habe ich auch eine gewisse Theorie. Sie haben es eventuell angesprochen. Also die Regionalität ist da vielleicht sogar ein bisschen ein Problem, weil man einfach zu schnell zu Hause ist. Man hat eigentlich keinen Grund, auf der Uni zu bleiben. Andererseits sehe ich zumindest keine Bestrebungen, jetzt der Stadt Linz ein richtiges Universitätsviertel einzurichten. Also es sind zwar die meisten Studentenheime im Auhof angesiedelt, nicht alle, einige sind auch mitten in der Stadt. Und es sind aber dort ist ein sehr großes Wohngebiet mit anderen anderen Leuten, sagen wir es einfach so, als Studenten, weshalb sich dort halt einfach auch relativ schwer sich jetzt eine studentische Kultur entwickeln kann, weil sie eben durchbrochen wird von allgemeiner Gesellschaft. Zur Summer School, wenn Sie da im Vortrag gemeint haben, es gibt keine, also zum einen hat die Uni ja sehr wohl sehr viele Kontakte rund um die Welt zu vielen Universitäten. Vom Spracheninstitut weiß ich, dass das sehr viele Summer Schools macht. Ich persönlich war in Nizhny Novgorod in Russland. Das findet praktisch jedes Jahr statt. Es sind immer so zwischen 20 und 30 Leute. Es gibt mit Frankreich, mit Italien etc. Also wirklich viele. Wie es bei der Technik oder dann bei anderen Vivi-Fächern ausschaut, weiß ich leider nicht. Ich glaube, der Herr Maringer ist da.
Nein, ist gut. Wenn es ja nichts Großartiges zu organisieren, das ist im Großen und Ganzen gibt es ja im Grunde ein Auslandsbüro, das die Kapazitäten hätte und Interesse von anderen Organisationen, also anderen Universitäten in der Regel, dass man zusammenarbeitet. Das macht ja durchwegs sehr Spaß, was zu machen. Wie gesagt, an der WU war das querbeet in alle Richtungen.
Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über Studiengebühren. Wissen Sie, wie man bei der JKU sich dem Thema annähern wird? Was da auf uns zukommt, auf die Studenten?
Gefühlsmäßig nicht viel. Also ich habe nicht keine Signale erkannt, dass wir da im Moment zu der Fraktion gehören, die pro Studiengebühren ist.
Also ist man pro Studiengebühren?
Nein, im Moment nicht. Also das Direktorenkonferenz dürft ziemlich gespalten sein. Gefühlsmäßig möchte man, glaube ich, keine einführen, soweit ich das wahrgenommen habe.
Sie persönlich glauben eher das Gegenteil, oder?
Ich glaube, man muss den Hochschulzugang und das Gebührenwesen grundsätzlich überdenken. Aber das sind Rahmenbedingungen. Ich finde es ein bisschen kurios, dass man quasi, nur wenn man sich politisch nicht traut, eine Entscheidung zu treffen, quasi diesen rechtsfreien Raum an die Unis delegiert und sinngemäß erhängt es euch.
Na, das ist eh klar. Also diese
Situation haben Sie schon angesprochen. Wenn man das freimachen würde und sagen würde, okay, da ist der Rahmen und ihr in eurer Autonomie dürft machen, was ihr wollt, dann wäre ich dafür, dass man Studiengebühren einführt mit einem durchwegs abgefederten Stipendiensystem. Ja. Harvard werden wir nicht erreichen, aber ich glaube, dass das es eine Investition in die eigene Bildung und Entwicklung ist, die sich längerfristig rechnet. Und es gibt ja so Studienstipendien und Studienkreditsysteme, dass man das selber dann später zurückzahlt. Das sind ja keine Unsummen, das sind 360 Euro waren das früher. Wenn ich mir so anschaue, was Studenten ausgeben, mit welcher Markenkleidung, mit welchen Autos die am Campus sind, dann frage ich mich schon, ob da die Prioritäten, so der Staat baut Löcher in Berge, die Studenten investieren in tolle Autos. Also wo so die Prioritätensetzung ist. Ich weiß nicht, welches Auto Sie gehabt haben. Wir waren stolz auf Rostlauben, wenn wir überhaupt welche gehabt haben.
Ich bin Motorradfahrer, also fange mit vier Rädern sowieso nichts an. braucht man nicht. Bitte.
Ja, Schwab. Herr Güttl, ich hätte eine Frage. Haben Sie Kinder?
4.
Würden Sie diese an der JKU im Wirtschaftsbereich studieren lassen?
Nachdem die Älteste erst 5 ist, habe ich noch ein bisschen Zeit, die JKU dorthin zu entwickeln, dass ich sie dann dort studieren lassen kann. Allerdings
15 Jahre sind eine sehr kurze Zeit für...
15 Jahre sind eine sehr kurze Zeit, das macht mir allerdings nachdenklich, wenn der Sohn des Bürgermeisters an der FU Berlin ist. Es macht mir nachdenklich, wenn Böhnisch-Kinder in Mannheim und sonst wo studieren, dann die es kennen, schicken ihre Kinder nicht an die JKU. Bitte? Aber ist großartig, ich meine, der Leonhard Dobusch macht eine tolle akademische Karriere und dürfte jetzt eine Juniorprofessur erreicht haben an der FU Berlin, quasi so eine Habilitenstelle. Wo erst jetzt, seitdem ich in Linz draufgekommen bin, dass er da irgendwie doch verwandtschaftliche Beziehungen hat. Der hat das nie in irgendeiner Art und Weise geäußert. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube auch, dass sonst wäre es aufsichtslos, sonst würde ich den Kopf in den Sand stecken und dann ist auch okay, dann nehme ich das Geld von der Uni, aber eigentlich glaube ich daran, dass man daraus was machen kann. Das kostet halt Energie und Kraft. Das haben wir bei der LIMAG jetzt gemacht, aber es gibt eine neue Zeit.
Worauf zielt Ihre Frage denn ab?
Die Antwort ist eigentlich gegeben worden.
Okay. Es braucht Zeit und ich hoffe, dass wir mit der Zeit dem näher kommen, so nah kommen, dass ich gern, also je nach Präferenz meiner Kinder, auch jemanden, also WU würde im Moment nicht empfehlen, JKU würde ich glaube auch nicht empfehlen, wenn sie 20 oder 18 wären, denke ich, dass andere Institutionen die Entscheidung werden würde. Was sie jedenfalls machen müssen, ist rausgehen.
Ja, der zweite Punkt, der mich interessieren würde, im Ressourcenbereich. Ich unterrichte in der Grafik und wir haben ein Abkommen mit der Kingston Universität, wo Absolventen von uns der Abschluss als Baccalaureat angerechnet wird. Wenn ich meine Tochter studiert auf der JKU, hat die Handelsakademie gemacht und es werden eigentlich nur so Mickey Maus Sachen angerechnet. Und warum ist das nicht liberaler?
Naja, ist die Frage, was man aus der Schulbildung wirklich mitnimmt und eigentlich sollten Universitäten darauf aufsetzen und eigentlich sollte es keinen Grund geben, irgendwas anzurechnen, eigentlich.
Ja, warum macht das die Kingston? Also die sind gekommen, Professoren heruntergeflogen, Mini-Audit durchgeführt und das war unter Fach im Fach.
Naja, was zahlt man an Studiengebühren dort oder sonst?
5.000-6.000 Dollar Pfund. Und
da würde ich vielleicht auch großzügiger sein mit Anrechnungen.
Ja, also im Audit sind sie wesentlich weiter vorn als die JKU.
Bitte?
im Audit, also in diesen Rankings, wesentlich weiter vorn.
Ja, ja, das, also, ist kein Wunder. Nein, ich denke, an und für sich sollten wir einen markanten Unterschied machen zum Schulsystem. Also, was aber in einer Hack und an und für sich, das auch leicht optimierungsbedürftig war. Bin fasziniert von Wirtschaft, aber das habe ich dort irgendwie damals zumindest nicht vorgefunden. Und die Universität sollte schon auf ein anderes Niveau anschließen. Also, eigentlich sollten wir weiter qualifizieren und nicht anrechnen von der schulischen Vorbildung. Dass okay. Das manche machen, ja, das
Statement ist klar, bitte. Ich habe vor 2 Jahren das Vergnügen gehabt, die LIMAC zu absolvieren und ich möchte nur eine Aussage von Ihnen, Herr Professor Güttel, unterstreichen. Wir waren da ja in Hongkong und zweimal in Mainland China und haben dort auf Unis und auch in Unternehmen uns herum getrieben, sage ich jetzt einmal. Wir haben sehr oft dort gehört, den Anspruch von China an Innovations- und Technologieführerschaft und nicht mehr an Produktionsführerschaft. Also da kommt ein ganz starker Druck auf uns zu und ich glaube, dass gerade deswegen wir uns hier auch universitär verstärken müssen. Also es geht denen nicht mehr um Produktionsführerschaft, sondern es geht da schon ganz andere Dinge und ich glaube, die Schritte dorthin, die da unternommen werden, sind ganz groß. 2 Fragen habe ich auch. Das eine ist Internationalisierung. Da spielt für mich auch immer sofort Sprache ein großes Thema. Wäre das nicht auch ein Thema für mehr Sprache, internationale Sprache, sprich Englisch in der Lehre, um auch internationale Studenten besser anziehen zu können? Und die 2. Frage, die habe Sie haben von Leuchttürmen gesprochen und da gibt es jetzt 3 Personen auch im Managementbereich. Sie haben Delmestre genannt, Sie haben Ambrus genannt, Güttel sitzt vor uns. Was hat diese 3 Leuchttürme nach Linz gebracht? Was war so attraktiv, warum die 3 gesagt haben, wir kommen doch hierher in diese regionale No-Name-Universität?
Die erste Frage mit geht schnell zu beantworten. Also einerseits China und der Aufholprozess, ich glaube, das ist ein tektonisches Verschieben der wirtschaftlichen Kräfte, die kaum mehr aufzuhalten sind. Also nicht nur China, Indien und so weiter.
Das, wobei man sie natürlich als tot fürchten kann dort
bis genau,
heute. Also
genau,
wenn man sich die Raumfahrt anschaut und die Amerikaner waren dort in den 60er Jahren, wo China heute ist, wohl wissend, dass die natürlich ein Stückchen weiter schauen.
Ja, aber kann auch in der Schockstarre quasi bleiben. Also das muss ja die Herausforderung muss ja annehmen. Dass uns das gerade ausgeht, das kann halt passieren. Wir haben immer Griechenland, Portugal, Spanien durchfinanziert, um die Demokratien zu stabilisieren. Jetzt haben wir das gerade auf einmal nicht mehr in den Rändern. Das ist die Frage, wie lange wir Geld für den Kern haben, Osteuropa zum Beispiel. Und was für Konsequenzen dann bei fehlendem Geld für Demokratie, das auf politische Systeme und längerfristig dann auf den Untergang oder hoffentlich nicht Untergang Europas, das wirft. Internationalisierung, General Management ist rein in englischer Sprache, also das Masterprogramm der Management-Institute von Strehl mit Strategic Management, Entrepreneurship von Norbert Keiler und so weiter dazu passen, das ist in Englisch zur Gänze und das wäre völlig offen für internationale Kandidaten und wir haben, ich glaube, 2/3 internationale Studenten im Moment in den Kursen, also Rumpf ist noch aus dem Diplomstudium, die so ein paar Sachen studieren müssen. Aber an und für sich wäre das, wenn man es bewirbt, ein herzeigbares internationales Programm. Was hat uns hierher geführt? Ist jetzt irgendwie am besten wieder so eine Stelle, wo man am besten abdrehen sollte. Die Ressourcenausstattung und die Möglichkeiten hier sind wirklich grandios. Also verglichen mit anderen deutschsprachigen Universitäten haben sie hier Bedingungen, gut, diese Lokalorientierung, die kannte ich nicht. Also das ist mir in der Tat ein bisschen, es gab schon immer die Region Nordhessen, das mir in Kassel irgendwie irritiert hat, aber das ist hier sehr, sehr, sehr stark und ich glaube, da braucht es ein bisschen Offenheit auf der kulturellen Ebene.
Das heißt, hier gibt es Potenzial oder hier sahen Sie
hier Potenzial? Hier gibt es nach wie vor Potenzial. Wir haben eine gute Ausstattung, wir haben grundsätzlich Studentenmassen, das sind zwar Massen, aber die können wir wahrscheinlich bewegen, wenn wir da ein paar Sachen noch in den Griff bekämen mit dem Zulauf und ein paar Sachen machen können, um enger mit ihnen zu arbeiten. Das heißt, manche Gruppengrößen zu zu verkleinern, dann hätten an und für sich recht schöne Bedingungen. Wir müssen uns zusammenraufen und eine ordentliche Strategie draus machen als BWL-Institute. Aber das sind Dinge, die wir in der Hand haben. Also grundsätzlich vom Potenzial, vom wirtschaftlichen Background der Region, von den Mitarbeiterstellen und den Ressourcen, ist das kein Vergleich mit vielen Institutionen in Deutschland unbefristet, mit 3, 4, 5 Stellen, wo bei mir keine der Stellen besetzt war. Also das sind Möglichkeiten, die woanders halt nicht da sind. Die Namen wussten ähnlich. Um den Giuseppe Del Mestre habe ich richtig gekämpft. Also das war ein langer Kampf mit vielen Irritationen, um ihn herzubringen. Und es freut mich wirklich, dass er in den Norden gezogen ist und jetzt uns hier verstärkt. Und das ist das großartig,
Norden
dass
das zu den Barbaren, nicht, wie der Italiener.
IV funktioniert zur Internationalisierung.
Gut, danke sehr, bitte.
Ja, was mich verblüfft hat vorhin, war es, wie Sie gesagt haben, dass es sich stört, dass der Bürgermeister sein Sohn im Ausland studiert.
Nein,
also
nein,
umgekehrt
nein, stört mich gar nicht.
Das wäre doch eigentlich sozusagen nicht das Ideale, was Internationalisierung anbelangt. Mhm. Aber meine andere Frage wäre, ein Stichwort, das ich jetzt überraschenderweise noch gar nicht gehört habe, es sei denn, ich habe es überhört, ist Interdisziplinarität. Das liest man auch immer wieder im Zusammenhang mit der JKU. Und das ist natürlich auch die Frage, hätte ja auch jeder gern und ist ja im Wesen einer Universität eigentlich verankert. Was wird denn die JKU tun, um diese Interdisziplinarität zum Leben zu erwecken?
Das war ein Punkt noch vom IV-Papier. Ich bin in mir interdisziplinär. Ich habe Politikwissenschaft mit Soziologie, VWL und Neuere Geschichte auf der einen Seite an der Uni Wien studiert und BWL an der WU Wien mit Schwerpunkt Management. Ich kann nur sagen, das geht nicht. Also es ist ein nettes Wort, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität und so weiter. Das ist jede Forschungslogik zerstört das eigentlich. Also Sie kriegen keinen Beitrag publiziert, der auch innerhalb einer Disziplin nur an Nasenspitze in irgendein anderes Fach raussteckt. Das ist ein nettes Wort, das geht in der Lehre, das finde ich großartig, es geht in der angewandten Forschung für Beratungsprojekte, dass man Teams interdisziplinär stafft. In der Forschung ist es meines Erachtens, sie haben so unterschiedliche Traditionen und Begrifflichkeiten und Journals und Communities, die so fokussiert sind und immer weiter sie ausdifferenzieren, dass das Übergreifende verschwindet in dem, was sie als Output liefern. Dass sie grundsätzlich als Mensch breit gebildet sein sollten, interdisziplinär denken sollten, das ist, glaube ich, eine Stärke von Europa, grundsätzlich in der Ausbildung, aber nicht in der Forschung, eigentlich nicht realisierbar.
Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil es ja immer heißt, gerade an den Kanten der Disziplinen entsteht das tatsächlich Neue, auch in der Forschung.
Sei hier die Erkenntnis, stimmt nicht. Ja, das kriegst du. Gutachter sind extrem konservativ und es ist ganz schwer, wir müssen ja immer Beiträge begutachten, einzuschätzen, wie weit passen das zum vorgehenden Wissen dazu, wie sehr ist das korrekt geschrieben, wie sehr ist das richtig gemacht, wie sehr ist das in der Tradition drinnen, wie klar sind die Sachen definiert. Und das führt dazu, dass der Mainstream halt ganz, ganz stark verstärkt wird. Und wie der Gutachter lieben Risiko, mein Beitrag, wo ich nicht sicher bin, noch, ob der wirklich gute Qualität hat, den kann ich nicht so beurteilen wie ein Beitrag, wo ich ganz klar weiß, dass er die Qualität hat, weil das schön in der Tradition ist. Weil der Editor kriegt dann 3, 4 Gutachten zum Beispiel zurück und meins ist dann ganz anders wie das von den anderen Kollegen. Das färbt wieder auf meine Reputation ab, negativ zum Beispiel, und das führt zu einem unglaublich konservativen Verhältnis.
Das Wissenschaftssystem. Das heißt, ist hemmend, oder? Im Grunde genommen ist es fortschrittshemmend.
Ja, das hat der Kuhn ja ganz, ganz gut beschrieben in seiner Logik der Forschung, dass sie lange halt im Paradigma drinnen sind, dann wird so erschüttert, dass es bricht und dass vielleicht dann ein anderes Paradigma kommt. Mhm. Wenn man die VWL anschaut.
Das ist aber unschiffbar, dieses Prinzip.
es ist an den Rändern diskutierbar und mit Ideen spielen, das finde ich schon spannend. Aber im Kern der Wissenschaft, dort wo eigentlich Mainstream ist, wo die Forschungsgelder liegen, wo die Karrieren gemacht werden, da ist es eigentlich schwierig. Da muss das Paradigma wirklich nachhaltig erschüttert werden. Und wenn Sie die VWL anschauen, also die VWL hier sind ja großartig, also die sind ja wirklich top unterwegs. Ich meine, die haben ja kaum mal die Belastung verglichen mit der BWL. Aber da haben sie ganz, ganz stark, es ist K-Theorie in der Praxis so gescheitert wie die Agency-Theorie, also Prinzipal-Agententheorie. Man muss nur irgendwie mit finanziellen Anreizen die Agenten kontrollieren und dann machen sie schon das zum Wohl des Unternehmens Richtige und Transaktionskosten. Man kann alles so ganz klar berechnen. Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, nichts davon hat sie in irgendeiner Form bewährt. Es ist gescheitert, sondergleichen. Und wenn Sie dann anschauen, wer die nachfolgenden Nobelpreise bekommen hat, das waren immer die Klassiker. Mhm. Also da haben Sie auch noch das Paradigma, das fährt weiter, ohne nach links und rechts zu schauen. Da haben Sie halt einfache mathematische Modelle mit ein paar wenigen Variablen. Gut. Ist halt an der Praxis gescheitert, aber das soll die Wissenschaft nicht stören.
Elfenbeinturm. Okay, Damen und Herren. It's your party, wie der Italiener sagt. Gibt es noch Fragen? Bitte.
Welche Bedeutung messen Sie der Vorbildung von Studenten zu? Das heißt, A, überhaupt eine, B, gerade vielleicht bei der Massenuniversität noch mehr die Frage, gibt es gewisse Schlüsselkompetenzen, die Studenten mitbringen sollen? Gibt es vielleicht auch manches, was man schon vorher entweder gelernt haben muss? Oder auch aus internationalem Vergleich gewisse Unterschiede zwischen Österreich und anderen Ländern. Könnten Sie dazu noch was sagen, bitte?
Das ist ein ausgezeichneter Punkt, also was uns zu einem anderen, eigentlich zum Kepler Salon wahrscheinlich genauso gut geeigneten Thema führt. Was macht unser Bildungssystem, Schulsystem? Ich glaube, was man mitkriegen sollte, ist Grundlernoffenheit, Neugier, und weniger das fein strukturierte Runterbeten in der 45-Minuten-Einheit. Also da wissen wir ja, wie Unterricht eigentlich ausschauen kann. Also aus Finnland und anderen Ländern, die immer wieder in den PISA-Rankings ganz vorne sind. Auch da gäbe es Lernpunkte, die man ergreifen könnte. Also Lernoffenheit, Faszination, genauso wie sprachliche Kompetenz und mathematische Fähigkeiten, das so die Grundqualifikation oder generell, dass man gut ausdrücken kann. Also wenn man manchmal anschaut, was Studenten so schreiben in ihren Arbeiten, nicht nur, dass Fehler drinnen sind, dass es ist auch okay. Ist von mir ist auch irgendwie egal, solange es wenigstens schöne Geschichten sind, aber sie können nicht einmal schöne Geschichten oft schreiben. Also so eine Ausdrucksfähigkeit, eine Gewandtheit, mathematische Kompetenzen und Englisch als quasi zweite Muttersprache, das wären so neben der Neugier und Lernfähigkeit Grundqualifikationen, mit denen sie mit an die Uni kommen sollten. Das Weitere machen wir schon, aber das ist, glaube ich, auch wichtiger als so Spezialisierungsschulen. Also da bin ich nicht sicher, ob wir in die richtige Richtung gehen. Aus dem Schulsystem, also aus wirtschaftlicher Seite nur sagen kann, ist eigentlich wäre es nicht schlecht, unabhängig, ob man von der Uni geht oder nicht, so Basissachen der Ökonomie, also was auch immer. Wir haben so viel mit Geld und diesen Entscheidungen zu tun, dass ihr da eigentlich keine Ahnung habt, was Inflation ist und wie sie Gewinn und Verlust irgendwie in einem unternehmerischen Kontext darstellen, finde ich erschütternd, oder was ein Budget ist. Es gibt quasi keine Fächer dazu. Und nicht einmal in der Hack ist das so ausgeprägt. Also das wäre ein Punkt fürs Bildungssystem. Was machen andere Länder? Ja, PISA lebt sich vor. Also da gibt es schon die Neugier nicht kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, da wäre der Hauptmehrwert einer Schulbildung.
Ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, immer gedacht.
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch eine Minute Ihrer Aufmerksamkeit zu gebrauchen, nämlich die Ankündigungen. Am Freitag dreut die lange Nacht der Forschung und sie findet natürlich auch hier im Kepler-Salon statt. Und das Überthema lautet, was forschen Krankenhäuser? Zur jeweils vollen Stunde ab 17.30 Uhr finden Kurzvorträge statt, unter anderem von Elisabeth Haschke-Becher, von Rainer Schöffel und Gabriele Wurm. Von 17.30 Uhr bis 19 Uhr können Sie sich bitte, notieren Sie sich den Termin, den Blutzucker messen lassen. Also wenn Sie da irgendwelche Verdachtsmomente hegen, kommen Sie hierher ab 17.30 Uhr. Montag, 30. April 19.30 Uhr, wie gehabt der Termin, wie wird das menschliche Genom von einer Zellgeneration, von einer Generation zur nächsten vererbt? Zu Gast ist Jean-Michel oder Jan-Michael Peters, ein Biologe, wissenschaftlicher Direktor am Institute of Molecular Pathology in Wien, Wittgenstein, Preisträger von 2011. Ich darf noch kurz hinweisen auf den Freundeskreis des Kepler Salons. Sie finden Ihr Infomaterial auf Ihren Sitzen. Bitte werfen Sie ein Auge darauf. Dann darf ich mich noch erstens bei der Technik bedanken. Merci, die Damen. Bei Ihnen, die Sie hier waren, so aufmerksam und großartig diskutiert haben, und natürlich bei unserem Gast, Herrn Dr. Güttel. Und ein bisschen haben wir noch offen, bleiben Sie noch hier, plaudern wir nur ein bisschen. Danke sehr.
Dankeschön.